dass jemand einen Schreck gekriegt hat wegen der kommenden Stunde. Also ganz so lang wird es nicht, aber wir wollen auf Gott hören, darum geht's. Und ich lade dich ein, mitzulesen. Im Epheserbrief gehen wir weiter, Kapitel 5. Und wir schauen uns an die Verse 15 bis 21. Epheser 5, 15 bis 21. Und ihr erinnert euch, wenn ihr da wart, vielleicht, Paulus hat davon gesprochen, dass wir neues Leben empfangen haben in Christus, dass wir neu geworden sind. Er sagt, ihr wart tot in euren Sünden, aber jetzt seid ihr mit Christus lebendig gemacht. Ihr habt den alten Menschen abgelegt, habt jetzt den neuen Menschen. Ihr wart bei den Schlafenden, aber ihr seid wach geworden. Er gebraucht verschiedene Bilder, um immer diesen gleichen Sachverhalt zu beschreiben und zu sagen, jetzt lebt auch in dem Neuen. Das ist kein Selbstläufer, das ist nicht automatisch. Nachdem man übrigens über Nacht wurde ein Update eingespielt und du bist jetzt halt neu und kannst gar nichts dagegen tun. Offensichtlich können wir uns entscheiden, auch im Alten zu leben, in dem festzuhängen, was eigentlich gar nicht mehr, was nicht mehr uns entspricht, was nicht mehr unserer Identität entspricht, die wir in Christus empfangen haben. Deshalb die Einladung, die Herausforderung, in dieses neue Leben ganz bewusst hineinzugehen. Und in dieser Spur geht er hier weiter ab Vers 15 und spricht darüber, wie wir leben können. Und er beschreibt das als ein Leben in Weisheit und ein Leben in der Fülle des Geistes. Ab Vers 15. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Vielleicht habt ihr den Luther-Text im Ohr, kaufet die Zeit aus. Gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte oder was der Wille des Herrn ist. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Vers 21, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Gott ruft uns in dieses neue Leben hinein und das soll ein Leben sein in Weisheit und es soll ein Leben sein in der Fülle des Geistes. Und ich weiß nicht, vielleicht geht das nur mir so, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sich das so ein bisschen aufteilt. Dass es Leute gibt, auch unter Christen, die vor allem das eine betonen. Das ist ja in vielen Sachen so, ne? Und andere, die vor allem das andere betonen. Und so fast so, als wäre das ein Gegensatz. Ja, wir müssen weise sein, wir sollen vernünftig sein, wir sollen unseren Kopf gebrauchen. Lass es nicht an der nötigen Einsicht fehlen. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Ja, nehmt wahr, was um euch herum los ist, versteht, was wissenschaftlich die Fakten sind, versteht, wie wir uns verhalten sollen in dieser Zeit. Und manchmal kann man aus dem Blick verlieren, da auf Gott zu hören in dem Ganzen. Oder umgekehrt, ja, wir wollen voll des Heiligen Geistes sein, wir wollen in seiner Kraft vorangehen, wir wollen ihn anbeten, wir wollen ihn preisen, wir wollen Zeichen und Wunder sehen. und nehmen dann nicht wahr, was eigentlich um uns herum los ist, in welcher Welt wir leben. Wir haben eine tolle Versammlung, wo wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, tolle Erlebnisse haben mit dem Geist Gottes. Und dann gehen wir nach Hause und gucken fern und als hätte sich nichts geändert. Ja, ich überspitze das ein bisschen, aber ich nehme es manchmal so wahr, dass das so in zwei Richtungen geht. Die einen sind völlig in dem Vernunftbereich drin und die anderen sagen, ja, ach, das ist, wir sollen ja Narren sein um Christi willen. Und gibt es einen bekannten Lobpreisleiter, der jetzt mitten in der Pandemie in Amerika in den Virus-Hotspots dann riesige Lobpreisversammlungen macht, wo Leute dicht beieinander stehen und sich noch, noch stolz drauf ist. Denke so, ja, gesalbter Lobpreisleiter, aber verstehe ich nicht ganz als das, was hier mit Weise bezeichnet ist. Und das Spannende ist, dass Gott uns eben zu beiden ruft. Weise sein, voll Geistes sein. Wir werden gleich sehen, wie das auch zusammenhängt. Dass das nicht irgendwie wie so ein Spagat ist, wo wir versuchen, zwei Dinge, die eigentlich auseinanderdriften, zusammenzuhalten, so wenn du so auf zwei Eisschollen stehst oder so, sondern dass es sich eigentlich bedingt, wenn wir es recht verstehen. Also, wir sollen weise sein, sorgfältig darauf achten, wie wir leben. Wir haben letztes Mal gesagt, wie du dein Leben führst, das zählt. Das ist nicht egal, das spielt eine Rolle. Da ging es dann mehr um, ich sag mal, moralische Kategorien. Hier geht es darum, auch vernünftig zu sein, auch eben die Realität wahrzunehmen, danach zu handeln. Nicht unverständlich, sondern klug sein. Fakten sind Freunde. Ja, ich erlebe manchmal, dass Leute Tatsachen begegnen wie einer feindlichen Positionierung. Du kannst dich ja darüber ärgern, dass es so ist, aber erstmal müssen wir das anerkennen, dass es so ist. Es gehen immer mehr, keine Ahnung, Beispiel, es gehen statistisch immer weniger Leute in Gottesdienste. Das heißt nicht, dass derjenige, der die Statistik schreibt, leugnet, dass Gott groß ist, ja, und Menschen zu sich zieht. Sondern ich nehme diese Tatsache wahr. Was hat euer Professor ausgerechnet? In Freikirchen kommt im Durchschnitt im Jahr pro Gemeinde 0,7 Menschen zum Glauben. Das ist kein guter R-Wert, wenn man das Evangelium ausbreiten will. Ne? So, und Fakten sind dann erstmal Freunde. Ich nehme das erstmal wahr. Und dann ist die Frage, wie gehe ich denn damit um? Ne? Ich wäge sorgfältig ab, was ich tue, wie ich mich in einer bestimmten Lage verhalte. Wir sind in einer Lage, mit der Pandemie haben wir zu tun, will ich gar nicht so viel drüber reden, haben wir alle schon ganz viel drüber geredet. Aber da gibt es bestimmte Rahmenbedingungen und dann müssen wir überlegen, was ist jetzt weise, wie können wir damit umgehen? Ja, es ist gut, sinnvoll zu lüften, es ist sinnvoll, sich nicht dann den Tod zu holen, eine Lungenentzündung zu holen, weil man im Zug gesessen hat. Okay, vielleicht helfen die Fließdecken von IKEA für 3,80 das Stück. Wer übrigens noch spenden will für die Decken, freuen wir uns für Unterstützung. Ja, abwägen und dann Entscheidungen treffen. Das ist das, wozu Paulus uns hier ruft. Interessant ist die Begründung, die er gibt. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Oder denn die Tage sind böse. Bis 2019 bin ich an diesem Bibelvers immer so ein bisschen hängen geblieben und dachte, die Tage sind böse. Also es klingt so nach so Untergangspropheten oder nach so Leuten, die Spaß dran haben, dass Endzeit ist. Ja, die dir jede Zeitungsmeldung über irgendein Erdbeben ausschneiden und sagen, so siehst du, ist bald soweit, es geht alles dem Abgrund entgegen und so. Fast so, als wenn sie sich darauf freuen würden. Denkst du, naja, klar, manche Sachen sind schlecht, manche Dinge sind gut und so. Und 2020 denkst du, okay, die Tage sind böse, es ist irgendwie ein abgefahrenes Jahr, oder? Ist gestern noch James Bond gestorben, habt ihr das mitgekriegt? Also Sean Connery, ja, der falls hier irgendjemand behauptet, Roger Moore wäre der wahre James Bond, der kann sich nachher bei mir melden, aber Sean Connery. Also es ist viel Schwieriges gewesen in diesem Jahr. Es passiert vieles, was es schwer macht. Und man freut sich irgendwie, wenn das Jahr rum ist. Man weiß nur, ne, bei der Zeitumstellung haben manche gesagt, ach du liebe Zeit, noch eine Stunde mehr von diesem Jahr. Man weiß halt dann nicht, was 2021 kommt. Das ist so der Haken, bei dem sich wünschen, dass schnell rumgeht. Aber die Tage sind böse. Vielleicht hat das ein bisschen mehr Widerhall in unseren Herzen als zu anderen Zeiten. Vielleicht geht es dir ganz anders, aber ich sage dir, wie es mir dabei geht. Auf jeden Fall werden wir in unserem Leben immer wieder mit bösen Tagen konfrontiert sein. Mit schwierigen Zeiten, mit Mühe, mit Not. Ob das auf der persönlichen Ebene ist und drumherum ist Sonnenschein und alle sind gut drauf, nur du bist gerade in einer tiefen Krise, oder ob das eine globale Krise ist. Und dann ist die Frage, und das ist wieder so eine Sache, ne? Wir nehmen das wahr, wir leugnen das nicht einfach. Wir sagen nicht einfach, nee, wir sollen positiv bekennen, ich behaupte jetzt einfach, dass alles prima ist. Sondern wir nehmen das wahr, dass es böse Tage sind. Und dann kann ich in mich entscheiden, wie ich darauf reagiere. Ich kann das meistens keine bewusste Entscheidung, aber ich kann also ins Jammern verfallen, ich kann ins Klagen verfallen, ich kann irgendeinen Schuldigen suchen, weil irgendwer muss ja schuldig sein, kennt ihr das? Ja, also weil an irgendwer muss ich mich dann ja abreagieren können. Regierung ist da immer beliebt, weil ne, die sind ja irgendwie verantwortlich oder irgendwie die üblichen Verdächtigen oder so. Daraus sprießen dann manche Verschwörungstheorien, weil man eben einen Schuldigen gefunden haben will. Oder ich grab mich einfach ein, so gefühlsmäßig, ne? Zieh die Decke über den Kopf. Und man kann das immer nachvollziehen, ich kann das verstehen. Ich denke an eine ganz intelligente geistliche Frau, die auf Facebook dann jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie wirklich skurrile Sachen geteilt hat, zum Teil aus rechtsradikalen Quellen. Und ich habe dann nachgefragt, sag mal, was ist denn da los bei dir? Glaubst du das echt? Und dann erzählte sie von ihrer persönlichen Not. Sagte, ja, meine Mutter ist 90 und ist im Altenheim und wir dürfen die nicht besuchen. Das war so im Frühling. Und ich gesagt, ja, da bricht mir das Herz, wenn ich das höre. Aber ich sage, dann sag doch das. Dann sag doch, ich habe Not an der Situation und such dir dann nicht einen Schuldigen oder so. Aber so, das ist ein Weg, den wir gehen können. Oder, und das ist, glaube ich, das, wozu Paulus uns hier ruft, wir fragen, okay, die Tage sind böse. Wozu rufst du mich jetzt, Jesus? Was ist jetzt, was heißt jetzt, dir nachzufolgen? Weil das ist ja nicht auf Pause, das ist nicht, ne, Reich Gottes ist nicht im Lockdown. Was heißt jetzt, Menschen zu Jüngern machen? Okay, ich würde mich gerne jeden Tag mit 5 Leuten zum Kaffee treffen, um denen von Jesus zu erzählen, ist jetzt in diesem November wahrscheinlich eine schlechte Idee. Aber wie kann ich dann Menschen zu Jüngern machen? Es gibt ja vielleicht andere Wege. Also, wie Paulus es sagt, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, denn, oder gerade weil die Zeit so ist, wie sie ist. Also, andersrum, wenn es sonnig wäre und du nur über Blumenwiesen tollen würdest den ganzen Tag, dann wäre das nicht so wichtig, die Zeit auszukaufen. Weil du das Gefühl hast, ich habe alle Zeit der Welt. Aber wenn es schwierig ist, dann kommt es auch mehr drauf an. Ja, dann wollen wir sehen, was Jesus, was hast du jetzt von uns? Wir wollen auch sehen, Jesus, was schenkst du uns in dieser Zeit? Ne, was ist auch Gutes in dieser Zeit? Also wir haben nächstes Jahr eine Trauung, die ohne dieses komische Jahr 2020 nicht stattfinden würde, weil diejenigen sich gar nicht kennengelernt hätten. Es gibt andere Situationen, die Gott auch schenkt in dieser Zeit. Lass uns da drauf schauen. Ich kann sagen, okay, November ist so grau und trübe, mag ich nicht, ich bin eigentlich ein Sommertyp so. Oder ich kann sagen, November ist ein Monat, wo meine liebe Frau geboren wurde, nämlich sogar am 1. November. Und sage, was für ein wunderbarer Monat. Happy Birthday, I love you, my baby. Und ihr darf doch ruhig auch klatschen an der Stelle. Jesus, was willst du in dieser Zeit tun durch mich? Wie willst du mich gebrauchen? Wie willst du mich zum Segen machen für andere? Und dafür brauche ich eben einen nüchternen Sinn, der hinschaut, der hinhört, der es nicht an der nötigen Einsicht fehlen lässt, Vers 17, sondern der lernt zu verstehen, was der Wille Gottes ist. Das ist grundlegend, unser Auftrag. Jesus hat uns gerufen, Gott zu lieben von ganzem Herzen, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Was heißt das jetzt konkret? Das ist dann die Sache, das ist die Sache von Weisheit. Ja, ich kann es einfach lesen und sagen, aha, Gott lieben, Nächsten lieben, aha, das ist einfach das Wissen. Weisheit ist, heißt dann, ich verstehe und ich lasse mich da vom Geist auch leiten, was heißt es jetzt in der konkreten Situation? Vielleicht heißt mein Nächsten lieben in dieser konkreten Situation gerade nicht, ihn dauernd umarmen und abzuküssen, aber ich kann vielleicht dem älteren Ehepaar, was nebenan wohnt, Einkäufe vorbeibringen, vor die Tür stellen, wenn die selber jetzt nicht mal vor die Tür gehen wollen. Oder was auch immer Gott dir jetzt zeigt in dieser Situation. Wir sind gerufen, Gott zu lieben, wir sind gerufen, Menschen zu lieben, ihnen zu dienen in Not, Menschen zu Jüngern zu machen. Und weise und verständig zu sein. Und da merken wir jetzt ein Missverständnis. So, ich hatte vorhin diesen Gegensatz skizziert. Ein Missverständnis besteht darin, dass wir denken, weise, vernünftig sein, die Fakten wahrnehmen und so, ist völlig losgelöst von Gott. Und natürlich gibt es so eine Denkweise. Ne, also so wie früher in der DDR, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Aber die Weisheit, die Paulus meint, ist eine Weisheit, die er gerade nach Gottes Willen fragt. Sagt, versteht, was der Wille Gottes ist in dieser Situation. Die Toren, sagt der Psalmbeter, sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Also zur Weisheit gehört zuallererst Gott wahrzunehmen. Ne? Sprüche 1, Vers 7, Vers 9. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Schlüsselvers Sprüche, oder? Ja. Und dann eben die Lage, die Tage richtig zu beurteilen. Wir sind gerufen, weise zu sein. Und Paulus geht völlig nahtlos weiter und besauft euch nicht, jetzt kurz gesagt, sondern werdet voll Geistes. Lasst es, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Übrigens, übermäßiger Weingenuss, er sagt nicht, Gläschen Wein ist verboten, aber irgendwann, das noch ein Gläschen und noch ein Gläschen, das ist irgendwann vorbei. Da kommt nichts Gutes bei raus. Da wird es Manifestationen geben, wenn du so gefüllt bist. Die sind aber nicht, die bringen keinen Segen für irgendwen. Sondern wir sollen voll sein, voll von Heiligen Geist. Jetzt hat Paulus, hier geht es nicht um die Frage, hast du den Heiligen Geist, ja oder nein? Wenn du Jesus als Herrn bekennst, dann ist der Heilige Geist in dir. In Kapitel 1 hatte Paulus gesagt im Epheserbrief, ihr seid, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also das ist, die Frage ist geklärt, wenn du zu Jesus gehörst. Aber die Frage ist nicht geklärt, ob du voll des Heiligen Geistes bist, ob du gefüllt bist. Das ist offensichtlich was variiert. Sehen wir durch die Bibel, in der Apostelgeschichte immer wieder, dass es dann von den Jüngern heißt, die schon mit dem Heiligen Geist gefüllt worden waren, dass sie dann wieder neu erfüllt wurden in einer konkreten Situation, wo sie das brauchten, wo Gott durch sie wirken wollte. Und so wollen wir uns ausstrecken danach, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Ich brauche das. Dann nützt es mir nichts, dass ich 1992 mal erfüllt worden bin oder so, sondern ich brauche das heute. Und du brauchst das heute. Und gerade in dieser Zeit brauchen wir das, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und nicht ja, trocken laufen wie ein Motor, wo kein Öl mehr drin ist. Paulus beschreibt dann, wie so ein Leben erfüllt mit dem Heiligen Geist aussieht. Also man kann das so unterschiedlich deuten. Ist das, was er dann beschreibt, sind das Wege sozusagen, wie ich erfüllt werden kann? Oder sind das Auswirkungen davon, dass ich erfüllt wurde? Wahrscheinlich ist es ein bisschen beides. Auf jeden Fall beschreibt er ein Leben in der Fülle des Geistes. Er beschreibt das mit ein paar Tätigkeiten, mit ein paar Verben, die so als Partizipien beschrieben sind. Da gehört Vers 21 dann noch dazu. Der ist in den meisten deutschen Bibelübersetzungen dann zum nächsten Abschnitt geschlagen. Und das ist unterschiedlich in verschiedenen Bibeln eigentlich. Und der gehört eigentlich in beide Abschnitte rein. Das ist so ein Scharnier. Vers. Wenn wir nicht nächste Woche, aber dann demnächst weitermachen mit dem nächsten Abschnitt, werden wir mit Vers 21 wieder einsteigen. Aber hier gehört er auf jeden Fall auch dazu. Er spricht von Anbetung, er spricht von Dankbarkeit und er spricht von Beziehung. Und der Vers 21, wie gesagt, der ist so ein bisschen abgekoppelt, da bleiben wir manchmal in diesem Anbetungsbereich und das, was zwischenmenschlich an Beziehung da ist, gehört dann zum nächsten Abschnitt, aber ich glaube, es gehört hier mit rein zu einem Leben in der Fülle des Geistes. Wir gucken uns das kurz an. Ein Leben in der Fülle des Geistes, vielleicht auch ein Leben oder ein Lebensstil, der ein Klima schafft, in dem der Geist Gottes sich wohlfühlt sozusagen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also wo er gerne landen möchte, ist ein Leben in Anbetung. Ermutigt einander oder redet zueinander wörtlich mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Verschiedene Formen von Anbetung, die hier beschrieben werden. Psalmen sind wahrscheinlich Psalmen, also die Originalpsalmen sozusagen. Hymnen oder Lobgesänge, heißt es hier in der Neuen Genfer, sind wahrscheinlich christliche Dichtungen, also neuere Lieder, angefangen von Hymnen von Text und Musik Paulus bis zu Carrie Job oder so, das ganze Spektrum durch 2000 Jahre und alles, was danach kommt. Also Lieder, die Christen geschrieben haben, um Gott zu loben. Und geistliche Lieder oder von Gottes Geist eingegebene Lieder sind spontane Geschenke des Heiligen Geistes. Das können Worte sein, die Gottes Geist dir gibt in der Anbetung. Das kann Sprachengesang sein. Paulus spricht in 1. Korinther 14 davon. Er sagt, ich will beten mit meinem Verstand und ich will beten mit meinem Geist. Und gemeint ist dann einmal in Worten, die ich selber suche und einmal in übernatürlichen Worten, die mir der Geist gibt. Ich will Psalmen singen, heißt es dann dort, in meinem Verstand und in meinem Geist, als zwei verschiedene Optionen. Also das ist dieser sogenannte Sprachengesang in einer neuen Gebetssprache, die Gott mir gibt. In all dem richten wir uns auf Gott aus. Und ihr Lieben, das ist so wichtig. Und das ist so wichtig, man sagt das dann so als Prediger, ne? Gerade in dieser Zeit, das ist natürlich immer wichtig, aber auch ganz wichtig in dieser Zeit, in der wir leben. Wo wir uns eben so sehr auf anderes konzentrieren können und auch ablenken lassen können. Und wo gleich mehrere Krisen um uns herum schwirren. Und ich habe kein gutes Gefühl in meinem Bauch, was den nächsten Dienstag angeht und die Wahl in Amerika. Ich denke, ach du liebe Zeit. Und wir sehen, wie Zahlen sich entwickeln bei uns im Land. Und es ist vieles los. Wir haben das Thema Rassismus ist neu hochgekommen in diesem Jahr. Und viele andere Themen. Und vielleicht hast du ganz andere Themen, die dir Not machen. Aber gerade in so einer Zeit, dass wir auf unseren Herrn schauen. Und übrigens auch da, wo wir vielleicht diese Dinge ganz anders bewerten. Und du sagst ja, warum, ich freue mich doch, wenn der Trump gewinnt oder was weiß ich. Gut, da reden wir nochmal. Aber trotzdem, wir schauen gemeinsam auf unseren Herrn. Wir suchen ihn, wir beten ihn an. Und das ist unveränderlich. Und wir tun das miteinander. Ja, wir können im Moment nicht miteinander hier im Raum singen, das hat gute Gründe, aber das heißt nicht, dass wir nicht miteinander anbeten. Und das ist übrigens ein Grund, warum wir gesagt haben, wir haben auf jeden Fall weiter Lobpreis im Gottesdienst. Wir könnten ja auch sagen, wir machen da irgendwie 35 Minuten Wortgottesdienst draus, so eine Predigt und noch zwei Gebete und dann gehen wir alle wieder heim. Ich habe gelernt, in der Schweiz sagt man in manchen Gegenden, ich gehe in die Predigt, also gemeint ist in den Gottesdienst. So einen Gottesdienst hätte ich als Prediger keine Lust, muss ich sagen. Sondern wir richten uns auf Gott aus in der Anbetung. Auch wenn wir zuhören, wie jemand singt. Mache ich zu Hause ja manchmal auch, wenn ich mir eine CD anmache oder Spotify oder so und einfach Lobpreismusik läuft und ich trotzdem im Geist mitgehe. Lass uns nicht aufhören damit. Ich freue mich drauf, wieder mit 2000 Leuten auf einer Konferenz laut zu singen. Ich hoffe, die Zeit kommt dann mal wieder. Aber auch in der Zwischenzeit hören wir nicht auf, Gott anzubeten. Amen, sagen wir dabei, ja. Wir geben, weil er es wert ist. Wir suchen verschiedene Wege, die Paulus ja auch nennt. Und wir tun es gemeinsam, eben nicht nur zu Hause mit meiner Playlist. So gut das auch ist und was so ein großes Geschenk das auch ist, dass wir das ja wirklich an unseren, at our fingertips, also in Griffweite haben, jederzeit uns mit Lobpreismusik füllen können. Was für ein Geschenk, ja? Und überall auf der Welt praktisch. Aber wir brauchen das auch in Gemeinschaft. Und das ist dieses sprecht zueinander oder ermutigt einander. Das sind also ne, die, die hier vorne stehen und singen, ermutigen uns. Aber ihr ermutigt die auch. Wenn ihr dabei seid vor allem, wenn man irgendwie wahrnimmt, okay, der ist jetzt hier fokussiert und liest nicht irgendwie Zeitungen oder so. Oder ist überhaupt da und der Person, der scheint es wichtig zu sein, in der Anbetung vor Gott zu sein. Das ist eine Ermutigung, nicht nur für das Lobpreisteam und den Pastor, sondern für die anderen. Ich habe da manchmal mit Leuten drüber gesprochen, the ministry of showing up, also auf Englisch, also der geistliche Dienst aufzutauchen. Ne, du bist hier, du tust hier einen geistlichen Dienst, einfach wenn du da bist. Bevor du irgendeinen Handschlag gemacht hast, bist herzlich eingeladen, dann auch noch mitzuarbeiten in konkreterer Weise, aber einfach dadurch, dass du da bist, damit signalisierst, mir ist es wichtig, mit Geschwistern zusammen zu sein, mir ist es wichtig, Gott anzubeten, mir ist es wichtig, sein Wort zu hören, sein Mahl zu feiern. Das ist eine Ermutigung für die anderen. So, wenn du in so einem Elia-Moment bist und denkst, ich bin der Einzige, der hier noch übrig geblieben ist, ne? Und den anderen ist das alles egal und ich habe die Statistik gelesen, es kommen immer weniger Leute in die Gottesdienste, dann zu sehen, hey, da sind andere, denen ist das auch wichtig. Weil ich sehe, hey, da sind Zugriffszahlen auf YouTube, Leute, die nicht hier dabei sein können oder jemand schreibt mir, danke für den Gottesdienst, hat mich ermutigt, ich habe von zu Hause mitgefeiert. Das ist was uns ermutigt, wo wir uns gegenseitig ermutigen können. Und dann natürlich auch das, was wir da reden und das, was wir da singen. Ne, deshalb ist nicht egal, was für Lieder wir singen. Wir wollen da nicht super pedantisch sein und sagen, oh, das war jetzt theologisch. Manchmal ist der Originalsong ganz gut und die Übersetzung ist dann ein bisschen nicht ganz präzise theologisch oder so. Wir wollen da nicht Erbsenzähler sein, aber es ist wichtig, dass wir uns Wahrheit zusingen. Und dass das, was wir singen, in Gottes Wort gegründet ist, weil das ist, was uns Leben gibt, was uns ermutigt, was uns aufbaut. Deshalb ist das ein kostbarer Dienst. So können wir einander ermutigen, aufbauen, stärken. Und ich mache dir Mut, dabei zu sein. Übrigens, auch wenn du total unmusikalisch bist, dann ist das gerade jetzt deine Zeit. Ne? Wenn du sagst, ich kann eh nicht singen. Aber da ganz egal. Wir beten gemeinsam unseren Gott an. Ja? Und wir geben Dank. Dankt Gott, dem Vater, immer und für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Diese Aufforderung, die haben wir häufiger im Neuen Testament. Ich verstehe es buchstäblich nicht so zu sagen, danke Herr, dass jetzt dieser Virus da ist oder danke, dass dieses Auto mir an die Seite gefahren ist oder was auch immer. Aber dass ich eben in jeder Situation ins Danken reinkomme. Danke Herr, dass du in dieser Zeit wirkst. Danke für die neuen Wege, die du deiner Gemeinde gezeigt hast in der Pandemie, digital und auf ganz innovative Weise, die Freunde vom Zentral, die Balkongottesdienste gemacht haben, sich mit der Klampfe vor das Mietshaus gestellt haben und so weiter. So viel Kreativität, wie freigesetzt wurde. Danke für die Menschen, die sich getroffen haben durch diese Pandemie und so weiter. Ja, es gibt vieles, wofür wir danken können. Und das ist eine gute geistliche Übung, darauf zu schauen. Nicht als eine fromme Vokabel, ja, ich muss ja jetzt erstmal Danke sagen. So, bevor ich dich kritisieren darf, muss ich dreimal was Nettes sagen. Ja, okay, schöne Schuhe, schöne Socken, schöne Brille, okay, jetzt geht's los. Sondern als eine geistliche Haltung. Ich bete für jemanden, der in Not ist und ich habe mir das angewöhnt und ich lade dich ein, das auch zu tun und auch wenn du für dich selber betest, dass ich anfange zu danken. Auch wenn der total gerade dem gar nichts zum Danken einfällt und gerade dann, sagen, danke für meinen Bruder, danke, dass du ihn liebst, danke, dass du ihn siehst und danke, dass du auch mitten in dieser Not da bist. Wiederum, wir beschönigen nicht die Not, wir reden die nicht schöner, als sie ist, aber wir sagen, danke, Herr, auch hier bist du gegenwärtig und auch hier, gerade hier willst du dich verherrlichen. Ich liebe das, was, ich glaube, Bill Johnson zu dem Thema gesagt hat, oder einer seiner Leute da aus Bethel, gesagt, Gott ist so gut da drin, in bösen Zeiten Gutes zu wirken und sich zu verherrlichen, dass wir dann manchmal das Missverständnis haben, diese böse Zeit käme von ihm. Ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört, diese Erkrankung, die hat mich so gesegnet. Nein, die Erkrankung, die war nicht, das war nicht ein Geschenk von Gott. Aber Gott ist sehr gut darin, selbst in so eine Krankheit reinzugehen oder selbst darin, dass deine eigenen leiblichen Brüder dich in die Sklaverei verkaufen, um nur ein Beispiel zu nennen, da reinzukommen und sich darin zu verherrlichen und dich am Ende noch zu segnen. Der Haken bei der Sache ist, dass du das meistens im ersten Drittel oder auch im zweiten Drittel und oft auch im Großteil des dritten Drittels dieser Krisenerfahrung nicht merkst. Und dann auch liebe Geschwister, die dich dann darauf hinweisen, dass das bestimmt ein totaler Segen für dich sein wird, dass du das jetzt erlebst, ja, nicht so richtig hilfreich sind. Ja, irgendjemand schon mal erlebt. Das ist was wir oft nur im Rückblick wahrnehmen. Oder vielleicht in Momenten mittendrin. Sagen, wow. Und Gott war mit Josef, sodass ihm alles gelang, was er tat, mitten im Gefängnis. Und dann im nächsten Moment, ja, und der Bäcker vergaß ihn, ne, der andere, welcher war das, der Mundschenk. Und dann bleibt er nochmal da ewig im Knast. Aber irgendwo zwischendurch gab es so eine Erfahrung, Gott ist da. Also wir können mitten in der bösen Zeit Gott danken, auf das schauen, was er tut und dann natürlich Großes erwarten, was er noch tun wird. Und ein letztes, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ein Leben in der Fülle des Heiligen Geistes ist ein Leben in Beziehung. In Beziehung im Leib Christi, das ist hier das, was hier im Blick ist, in der Gemeinde. Und ein Leben, wo wir das suchen, was dem anderen dient. Wo wir den anderen segnen, wo wir den anderen ehren. Wo wir uns freuen, wenn der andere geehrt wird und auch wenn wir vielleicht übersehen werden im Moment. Ja, warum wird dem Mitarbeiter gedankt und keiner sieht, was ich getan habe? Das ist nicht die Haltung. Natürlich wollen wir niemanden aus dem Blick verlieren, aber das ist nicht die Haltung, von der Paulus spricht, sondern ich kann meine Bedürfnisse zurückstellen, weil ich weiß, dass ich aus der Fülle Gottes lebe. Und ich suche das, was meinem Bruder, was meiner Schwester dient. Und das ist ein Leben, in dem der Heilige Geist sich entfalten kann und Großes wirken kann. Und gerade in Krisenzeiten, da ist oft so der fleischliche Impuls, ist, jeder zählt seine eigenen Verluste und guckt, wo, dass er selber über die Runden kommt. Nee, also jetzt gerade kann ich dir aber nicht helfen. Aber gerade da zeigt sich die Fülle des Geistes in deinem Leben. Und ich sage nicht, dass die sich immer in meinem Leben zeigt. Ja, ich komme dann auch auf einen Punkt, wo ich dann genervt bin, gestresst bin und dann eher dazu neige, um mich zu hauen. Aber gerade da will Gott sich verherrlichen. Es ist eins der größten Rätsel für die Kirchengeschichtler und auch überhaupt für Historiker, wie diese kleine Jesus-Sekte, die eigentlich vom Aussterben bedroht war mit dem Tod ihres Meisters, wie die so schnell sich ausbreiten konnte. Dass die in 200 Jahren die gesamte bekannte Welt eigentlich nicht eingenommen hatten, aber doch bedeckten. Und das liegt natürlich einfach die Energie in der Botschaft, würden wir sagen, und der Geist Gottes wirkt und so weiter. Aber ein wesentlicher Faktor war das Verhalten dieser Jesus-Nachfolger, die anders gelebt haben, die sich nicht dadurch ausgezeichnet haben, dass sie böse Briefe an den Kaiser geschrieben haben oder so, sondern die geliebt haben, die gedient haben, die Liebe Jesu weitergetragen haben. Und es gibt Berichte aus Pestzeiten im 2. Jahrhundert, wo die heidnischen Autoren über die Christen schreiben. Also da kann man ja nicht ihnen vorwerfen, dass die da irgendwie so ein Bias haben und das irgendwie nur schönreden. Sagen, die haben sich nicht nur, also es war eine Zeit, ne, eine groß, schwer ansteckende Krankheit und so, man kann es sich kaum vorstellen. Und viele haben ihre Alten, ihre Kranken, ihre eigenen Angehörigen verlassen. Die noch laufen konnten, sind geflohen, um sich eben dieser tödlichen Krankheit nicht auszusetzen. Und dann heißt es, die Christen waren diejenigen, die sich um ihre eigenen Kranken gekümmert haben und dann auch noch um die verlassenen Kranken der Nichtchristen, die zu denen hingegangen sind, zum Teil sich angesteckt haben, zum Teil gestorben sind, die Toten beerdigt haben, die einfach liegen gelassen wurden in dieser schlimmen Krankheitszeit und die etwas von der Liebe Christi gezeigt haben. Und es gibt dann so Briefe von römischen Offiziellen, die sich dann beschweren über die eigenen Behörden, dass die sich nicht so kümmern. Und wie stehen wir denn da? Ne, die Christen punkten hier. Aber da war die Liebe Christi am Werk. Und Menschen haben das gesehen, haben dieses Opfer gesehen. Und gesagt, da wollen wir dazugehören. Diesem Jesus, das sind ganz normale Leute, die sind nicht besser als wir. Das ist der Bäcker und der Schuster und was weiß ich. Aber da ist was anderes in ihrem Leben. Und das hat Menschen gezogen. Jesus lädt uns ein, Paulus lädt uns ein zu einem Leben, was geprägt ist von Weisheit. Weisheit, in der ich den Herrn fürchte, Weisheit, in der ich seinen Willen suche, in der ich auch seine Gegenwart suche, weil es zu der Weisheit gehört, nicht nur vernünftige Entscheidungen zu treffen, sondern auch zu wissen, dass ich abhängig von Gott bin, dass es mit unserer Kraft nicht getan ist. Wir sind gar bald verloren, um den Reformationstag hier noch unterzubringen. Und ein Leben, ein Leben ist in der Fülle des Heiligen Geistes. Und ein Leben in der Fülle des Geistes, da schaue ich auf ihn, auf meinen Herrn, da bete ich ihn an. Danke ihm in jeder Situation. Ordne mich meinen Geschwistern unter, diene ihnen. Und es ist ein Leben, in dem ich eintauche in sein Wort, weil ich doch den ich anbete, besser kennen will, wo ich mich danach ausstrecke, seinen Willen zu tun, mein Denken von ihm prägen zu lassen. Und die Fülle des Geistes führt mich hin zur Weisheit. Und die Weisheit führt mich hin in die Gegenwart Gottes und seines Geistes. Und wir sind eingeladen, weise Menschen zu sein, voll Heiligen Geistes. Herr, wir danken dir für deine Fülle, die du für uns hast, auch in bösen Tagen. Herr, wir danken dir, dass wir nicht da stehen bleiben müssen, zu klagen über alles, was komisch ist und schwer und uns Angst macht und was wir nicht verstehen. Sondern dass wir mitten in dem Christen sind, haben sich immer wieder in solchen Zeiten gefunden, wo die Lage um sie herum unbegreiflich war. Aber du rufst uns, dir nachzufolgen. Und ich sage dir, ich will dir nachfolgen. Ich sage dir, ich will dich anbeten. Ich sage dir, ich will mein Denken prägen lassen von dir. Ich will weise werden, dass ich die Zeit recht beurteilen kann und verstehe, was der Wille Gottes ist, was ich tun soll mit der Zeit, die du mir gibst. Und ich bete für jeden meiner Geschwister hier, ich bete für uns als Gemeinde, dass wir in Weisheit vorangehen, dass wir in der Fülle deines Geistes vorangehen. Danke, Herr, dass du uns sagst, lass dich vom Geist erfüllen. Das heißt, du willst ihn gerne geben. Und du hast gesagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und du sagst uns auch, wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, und sie wird ihm gegeben werden. Du willst uns beschenken. Mit Weisheit, mit der Fülle deines Geistes. Danke, Herr. Amen.